Bandserben über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute hier, die ihr hört, da Cobains Erben mit der Gofi und der Jay. Ha? Wir wünschen euch eine wunderschöne Zeit hier mit den beiden Moderatoren, die es hier machen, sich gut gemütlich mit der Flasche Wein und schöne Thema reden über Kunst. Kunst ist eine wichtige Gesellschaft. Kunst ist gut. Sehr.
Ja, da musstest du aber schon aufpassen, dass du nicht ins Hessische abrutscht gerade.
Ja, das stimmt.
Das war schwer. Das war gar nicht
so leicht. Schwer. Ja, das war ja improvisiert gerade. Ein wunderschönen guten Tag. Manchmal geht es mir so los, wenn ich quasi anfange zu reden, dann kommt irgendwie so eine Idee, die ist plötzlich da. Und dann fange ich an und mache die Moderation. Und dann kommt sowas raus wie gerade. Ist doch nicht schlecht.
Ja. Man,
ist zumindest auf jeden Fall immer mal ein bisschen anders.
Ist immer mal, und ist, auch für mich ist es immer wieder aufregend, was wohl gleich passieren wird.
Ja, auf jeden Fall schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ihr lieben Cobains ErbenhörerInnen. Und der Goofy und ich, wir sprechen heute über The Master Rick Rubin.
Rick Rubin. Ja, jetzt, ein Heiliger, ein Held, für die ihn kennen.
Unter ganzen musikalischen ZuhörerInnen geht jetzt gerade einer ab, die machen so.
Weißt du, ist das so?
Also zumindest wer sich ein bisschen musikalisch auskennt, weiß schon, dass Rick Rubin the Man ist.
Er ist natürlich so der Man, aber das ist, kannst du nicht wissen, ob alle, die uns zuhören, das wirklich auf der Pfanne haben. Kannst du nicht wissen.
Ja, das war aber immerhin, er hat Johnny Cash in seinen allerletzten Jahren quasi aus der Versenkung geholt und zu einer Legende gemacht. Das kann man gar nicht anders sagen. Also,
das stimmt. Das stimmt.
Ohne die American Albums von Johnny Cash, klar, wäre der eine alte Legende gewesen, aber plötzlich stand der nochmal völlig anders da. Und das hat Eric Rubin zu verdanken. Keinem anderen. Ja. Also der hat gesagt, schmeiß den ganzen Elektrokram weg. Ich will dich hören, so wie du bist.
Ja.
Also, und es sind unfassbare Dinger, die dabei rausgekommen sind. Ich finde Johnny Cashs beste Arbeiten. Also.
Ja. Einer der bekanntesten, einer der beliebtesten Musikproduzenten. Die ganz großen Leute wollen mit ihm gerne Platten aufnehmen. Dabei sagt er selber in einem Interview für diesen weißhaarigen CNN-Mann, ich weiß nicht, wie der heißt, in 60 Minutes, er spielt ein bisschen Musikinstrumente. Er hat ansonsten von Musik absolut keine Ahnung. Und er kann auch noch nicht mal ein Board oder ein Pult oder so bedienen. Kann er nicht.
Wie kann das denn sein?
Ja,
Wie erklärt er das denn selber?
Er sagt selber, dass er auf das Gefühl hört. Er sucht nach der Essenz des Musikers.
Krass.
Er sucht nach der Essenz des Musikers und er will auch überhaupt gar nicht, dass eine Produktion von ihm nach ihm klingt.
Ja.
Sondern sein Ziel ist es, das beste Werk zu schaffen, zu dem diese Künstlerin oder dieser Künstler zum jetzigen Zeitpunkt in der Lage ist. Das ist sein Ziel.
Ja, das ist irre, aber wie geht das denn, wenn du nicht weißt, was du dem anderen, kannst, spiel doch mal ein A-Moll statt im C-Dur.
Das oder? Kann er nicht. Das kann er in der Tat nicht. Also er geht dann mit diesem weißhaarigen CNN-Moderator durch seine Studios in Malibu, der hat ja in Malibu seine Studios, so ganz minimalistisch eingerichtete Räume, wo nichts an den Wänden hängt, keine goldenen Platin, sonst was Platten, nichts, gar nichts.
Ja.
Weil er sagt, das lenkt mich nur ab von der Arbeit. Ich habe die alle meinen Eltern geschickt und ich weiß nicht, wo die hingetan haben.
Echt?
Wirklich?
Das sagt er.
Sagt er. Und dann spielt er gerade so ein Jazz-Saxophonist dann sagt der Moderator, was hörst du denn jetzt gerade? Kann ich dir gar nicht sagen, sagt er dann. Ja, aber was kriegst du denn jetzt gerade mit? Ja, das Gefühl. Ich nehme gerade das Gefühl auf. Ich höre nach dem, was da so in der Musik jetzt gerade so als Essenz drin ist. Danach suche ich gerade.
Ja, es ist, also, ich meine,
es ist schon ein bisschen ESO, oder?
Ja, ist ESO, aber wie gesagt, wenn du die American Recordings von Johnny Cash hörst, als ich die zum ersten Mal gehört habe, das war während eines Aufbaus bei einem Super 2 Konzert und da lief das so im Hintergrund und ich dachte, was ist das? Die Stimme kenne ich doch. Hä? Und ich kam nicht auf Johnny Cash, weil das so Johnny Cash ja in den letzten Jahren ja eher Country-Gedöns war. So alles.
Ja, und es war immer Country. Ja. Also das war immer.
Ja, genau. Also in seiner Frühphase war schon noch ein bisschen Rock'n'Roll dabei, aber dann eben zwischendrin ganz viel Country und der halt echt glatt und zu Tode produziert. Und dann lief da, glaube ich, Hurt, die Johnny Cash-Version, ne? Ich bin zu dem Mann am Pult gegangen und hab gefragt, was ist denn das?
Wirklich?
Und er hat mich mit ganz großen Augen angeguckt, so wie ein kleinen Doofi mit Plüschohren, weil er sagte, das ist Johnny Cash. Und ich, aha. Wirklich, so war das damals. Und ich dachte, das ist ja unfassbar. Und er hat mich für einen Idioten gehalten, dass ich das nicht kannte. Weißt du so? Also, dass ich diese Version nicht kannte. Und dann habe ich halt mir diese American Recordings reingezogen und gedacht, das ist ja unfassbar, was dieser Mann, und dann habe ich gehört, okay, Rick Rubin hat das produziert, was dieser Mann aus Johnny Cash rausgeholt hat und wie dass das wirklich quasi ein Leben veredelt hat. Also diese Alben veredeln das Leben einer schon bis dato existierenden Legende. Aber es macht sie erst richtig zur Legende. Weißt du, also es ist unfassbar, also finde ich.
Weil niemand auch mit diesem Comeback gerechnet hat. Johnny Cash war einfach, man wusste gar nicht mehr, dass der überhaupt noch lebt.
Genau,
also dass der noch irgendwo gibt. Existiert.
Ja, genau. Genau.
Ja. Ja, und er hat eben nicht nur mit Johnny Cash gearbeitet, sondern auch mit natürlich den Red Hot Chili Peppers, mit Eminem, mit Slayer.
Echt, mit Slayer hat er auch gearbeitet?
Ja. Ja.
Das ist ja krass.
Ja, ja. Das ist hochinteressant, was er sagt in einem Interview-Schnipsel. Er redet über die Schönheit von Kunst und über das, was Kunst eben so auslösen kann. Und dann meinte er, ja, sogar bei sowas wie Slayer, wo man ja eher sagen würde, das ist so, also das ist schon sehr aggressiv und sehr düster. Aber ich war bei dem Konzert und ich habe das eben beobachtet, wie wirklich viele, viele Leute da waren, die erstens wahnsinnig begeistert waren. Und ich habe mir die Konzertbesucher angeschaut, sagt er. Und gut, viele Leute sahen für mich so aus, als wären sie essentiell hoffnungslos, als hätten sie im Prinzip wenig, wofür sie leben könnten. Aber in diesem Moment waren sie dermaßen hingegeben und waren so sehr in ihrem Element. Das war an und für sich wunderschön, meinte er. Also das ist, sagt er auch, es passiert immer wieder, dass ich mit Künstlern zusammenarbeite, deren Inhalte ich niemals unterschreiben würde, die auch vollkommen gegen das gehen, was ich normalerweise denken oder glauben würde. Aber meine Mission ist, das, was ich will, ist, dass deren Botschaft so klar und deutlich, wie es nur geht, rüberkommt. Weil wir sind alle Menschen hier auf diesem Planeten, wir haben alle was beizutragen zum großen Ganzen. Und das ist halt deren Beitrag. Ob ich das nun gerade unterschreiben würde oder nicht, spielt gar keine Rolle. Meine Aufgabe ist es, das so klar und deutlich rüberzubringen, wie es nur geht. Und wenn das gelingt, ist alles gut.
Ja.
So arbeitet er.
Und das macht er schon ziemlich gut. Ich habe keine Ahnung, wie er das als quasi nicht wirklich Musik, also als Nicht-Musiker sozusagen oder wenig Musiker oder irgendwie, also keine Ahnung, wie er das macht.
Ich weiß auch nicht, wie das geht. Ich weiß es auch nicht.
Aber es ist schon sensationell, dass das geschieht quasi. Also das muss man eben attestieren, finde ich, oder?
Ja. Absolut. Wir gehen da gleich ein bisschen tiefer rein in das Thema. Ich kann euch auch gleich erzählen, wie ich auf dieses Thema überhaupt gekommen bin. Ja, bevor wir da reingehen, würde ich euch gerne mal ein paar Sachen mitteilen. Ich habe so ein paar Ansagen zu machen. Ich gehe jetzt bald auf Tour, liebe Zuhörende, und ich wollte euch gerne einfach mal sagen, wann ich wo mit wem unterwegs bin, weil das könnte ja sein, dass euch das interessiert und es wird mal ein bisschen Zeit, dass ich dafür Werbung mache. Ihr habt es vielleicht auf Instagram gesehen, dass ich hier und da mal so Bildchen poste oder Stories oder so. Aber bei mir beginnen jetzt so allmählich die Tourwochen. Es geht im März los und es geht dann durch den April und in den Mai. Und ich wollte euch einfach nur mal sagen, dass ihr das mal gehört habt, wo ich überhaupt bin. Ne? Okay, alles klar. Und ich habe mir das so überlegt. Ich sage erst den Ort, wo ich bin, dann wisst ihr schon, ob das für euch relevant ist oder nicht. Und dann sage ich das Datum und dann, ne, dann könnt ihr merken, ob ihr dann könnt oder nicht. Ist doch ein guter Plan, Jay.
Fantastisch, Kofi, fantastisch.
Also ich, zielführend.
Also das hast du dir ganz, ganz wunderbar ausgedacht, wirklich. So, an dieser Stelle einfach mal hier ohne Neid und einfach mal toll. Ganz
Dankeschön. Ja. Also pass mal auf, Leute. Ich bin in Bad Segeberg. Und zwar am 15. März. Da lese ich bei dem Frank Bonkowski bei seinem weltberühmten Pizzaabend.
Oh, beim Pizzaabend liest du. Das ist ja geil.
Gut, ne? Und am nächsten Tag bin ich in Schleswig. Das ist ein Ort, man kennt ihn vielleicht, in Schleswig-Holstein, also sehr weit im Norden. Da bin ich in der EFG. Also das ist eine bei der Franzi lese ich Hochding-Geschichten vor. Schleswig, 16. März. Und dann am 17. März bin ich in Hamburg-Billstedt, weil da predige ich in der Kirche ohne Turm. Okay, das war der März, ja. Aber jetzt wird es richtig spannend, weil jetzt gehen wir in den April. Und da bin ich erst mit Marco Michalczyk auf Tour. Und wir machen gemeinsam ein Programm, das heißt Poetry Talk. Und dieses Programm werde ich 2 Wochen später mit dem Micha Kunze nochmal machen. Und Poetry Talk bedeutet, wir sitzen einfach einander gegenüber auf der Bühne und wir erzählen so unsere Texte, also unsere lyrischen Texte, Gedichte und so weiter und so fort. Und dann reden wir auch gleichzeitig drüber, also direkt im Anschluss. Wir kommen direkt ins Gespräch. Das, was wir hier bei Kobenz Erben schon mal gemacht haben mit Marco und Lea zusammen, das machen wir auf Tour. Also es ist im Prinzip wie so ein Live-Podcast. Und die Leute, die uns zuhören, dürfen sich beteiligen. Ihr dürft Fragen stellen, ihr dürft Anmerkungen machen. Und auf diese Weise ist jeder Abend ganz anders. Also eigentlich ist es ein bisschen wie Hossa Talk Live, könnte man fast sagen. Man weiß nie, was passiert an so einem Abend. Jeder Abend ist anders. Ja? Das mache ich erst mit Marco und dann mit Micha. Mit Marco bin ich in Berlin. Und zwar am 2. April. Theaterverlängertes Wohnzimmer. Alle Tourdaten findet ihr bei poetry-talk.de. Berlin. Dann sind wir in Halle. Das ist der 3. April im Café Ludwig. Dann sind wir am Donnerstag in Gießen, 4. April. Gießen, ja, beim C4M. Und dann machen wir eine kurze Pause und sind dann am 6. in Lemgo, 6. April, Lemgo, Galerie Außergewöhnlich 2.0. Und am 7. sind wir in Osnabrück, das Tourende von Marco und mir. In der Projekt Friedenskirche. Das ist diese tolle Kirche, wo der Tom Hertha lange Zeit gewesen ist und wo die coole Sachen machen in Osnabrück. So, dann machen wir eine Tourpause, also ich zumindest. Und dann geht's am 15. April weiter mit Micha. Da sind wir erst in Marburg am 15. April. Dann sind wir in Frankfurt.
Jay. In Frankfurt? Wo denn?
In der Subzone. Am 16. April, Frankfurt. Micha und ich.
Poetry Talk. Nice.
Ja, dann fahren wir weiter nach Karlsruhe. Falls ihr aus Karlsruhe seid, könnt ihr da hinkommen. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Das ist im Kairos 13. Ich kenne Kairos 13 nicht, aber da sind wir. Und dann am nächsten Abend sind wir in Heidelberg im Lichtpunkt-Café. Das ist der 18. April. Dann fahren wir weiter nach Stuttgart.
Meine Güte, das hört ja überhaupt nicht auf, ey.
Nee, eben, ja, aber das muss ich einfach mal alles runterrattern jetzt. Martinskirche, Stuttgart, 19. April. Und dann der Tourabschluss, ganz großartig, in München im Story Café, da war ich schon mal, 20. April, das ist ein Samstag. München, 20. April, Story Café. Ja, jetzt höre ich hier mal auf. Kann ja später irgendwann mal die Mai-Termine sagen. Aber das war jetzt mal ganz wichtig. Ne? Ihr habt die Orte gehört und die Daten könnt ihr alle nachlesen bei poetry-talk.de. Da wisst ihr dann, an welchen Orten wir sind und so. Wäre cool, Leute von euch zu sehen.
Sehr, sehr schön, Gofi. Du gibst ja richtig Gas, ey.
Ja, nicht, ich gebe richtig Gas.
Nicht
das
schlecht.
Hab ich habe das ja im letzten Herbst schon mal gemacht, dass ich so viel unterwegs war. Und da habe ich gedacht, Mensch, da kann man ja sogar auch ein bisschen Geld verdienen, ist ja auch nicht schlecht.
Ja.
Und da habe ich gedacht, ja, ne? Also ich wird mal Zeit, dass ich mal ein bisschen Geld verdiene mit meiner Arbeit.
Meine Güte, da werde ich richtig, richtig neidisch, du. Ey,
wirklich? Hättest du auch Bock drauf?
Ja, also ich meine, ich bin dann immer auch froh, dass ich zu Hause bin.
aber, ich bin hinterher auch froh, wenn ich zu Hause
ja.
bin.
Ja, aber wenn doch. ich so die Tourdaten höre, da denke ich, oh, das klingt echt toll. Also da hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Ich meine, Schmitti und ich machen ja manchmal so 3-Tagestouren oder so. Das ist dann auch schon schön. Ich bin dann auch wieder froh, wenn es zu Ende ist. Ja. Ich finde, es klingt gut, es klingt toll. Also.
Ja, und ich bin vor allen Dingen mit den beiden Jungs unterwegs. Ja, ne? Erst Hammer. Mit dem einen, dann mit dem anderen und das wird bestimmt toll. Wird bestimmt sehr, sehr schön.
Ja, ich meine, gut, das sind halt 2 Arschlöcher, aber ansonsten. Vor allen Dingen der eine, der mit dem Bart. Ach, die haben beide einen Bart, ne?
Okay, das jetzt, war's. Das wollte ich nur mal loswerden.
Ja, ne? Okay, jetzt war unser Anteaser schon so gewaltig.
Er war schon ziemlich gut, ja. Soll ich mal ein bisschen erzählen, warum ich gedacht habe, dass es ein gutes Thema wäre?
Genau, Kofi, lass mal raus.
Du weißt ja, wie diese Logarithmen, wie heißen die nochmal, die Logarithmen so funktionieren?
Algorithmen,
die
Algorithmen, nicht Logarithmen.
Ich bin schon ein bisschen müde.
Du hast ein bisschen viel Bibel gelesen, nicht Logos, Logo, sondern Algo.
Ich müsste vielleicht auch mal wieder zur Logopädie gehen, das wäre vielleicht auch mal hilfreich.
Logorö.
Die Algorithmen. Also, bei Instagram. Ich bin ehrlich gesagt vor allen Dingen bei Instagram aktiv als Social Netzwerk, so bei den anderen gar nicht so sehr. Aber bei Instagram, da flattern dir mir immer in den Feed so Künstler-Memes und Reels. So, das sind so Motivationsdinger, so. Die sagen immer sowas wie: Du machst schon alles richtig und mach einfach weiter. Und ja, alle Leute finden das scheiße, was du tust, aber das lass dich nicht davon abhalten, weiter zu. So ungefähr, in die Richtung geht das halt, ne?
Und es ist immer Rick Rubin, oder was?
Es ist oft Rick Rubin. Es ist nicht nur, ich krieg da auch andere Memes von irgendwelchen, weil ich klicke da natürlich immer drauf. Oder die Maschine merkt ja schon, wenn du nur das Bild anhältst und es dir ein bisschen betrachtest, das merkt das ja schon. Ja. Muss ja noch nicht mal irgendwas tippen oder liken, sondern nur weil du das nicht weiter scrollst, sondern anhältst, wird das ja schon registriert.
Aus dem Grund kriege ich immer wieder irgendwelche Bilder mit Frauen mit großen Nasen angezeigt.
Ja. Ja, komisch.
Ja, das ist seltsam, ne?
Ja, bei mir sind es diese Kunstsachen. Weil mich das halt interessiert. Ja, und da sind mir diese Rick Rubin Reels irgendwann aufgefallen. Ständig kommt der rein. Es liegt daran, dass er vor noch nicht allzu langer Zeit ein Buch geschrieben hat. The Creative Act heißt das. Und das ist übers Kreativsein. Und dann ist er natürlich in 1000 Podcasts und Shows und sonst was gewesen und hat immer wieder darüber erzählt. Und da wurden jetzt immer wieder in den vergangenen Monaten, immer wieder so Schnipsel aus diesen Gesprächen rausgeschnitten von irgendwelchen Leuten. Und das waren auch so Motivationals, so könnte man sagen, so erbauliches Zeug. Und ich habe dann irgendwann gedacht, da müsste man nochmal drüber sprechen, weil klar habe ich vor dem Mann Respekt, ne? Es ist ja nicht, man kann es ja nicht leugnen, was der geleistet hat in der Musikwelt.
Ist ja kein Hochstapler. Also das kann man ihm nicht vorwerfen. Also.
Es ist kein Hochstapler, überhaupt nicht. Also ich hatte natürlich Respekt, aber vieles, was er so sagt, so, oder was so in diesen Ausschnitten dann eben so zu hören ist, denke ich so, gut, ich meine, du hast deine Millionen auf deinem Konto, du kannst da so feuchtgespülte Durchhaltesprüche kannst du dir auch leisten. Ne? Also, mal ganz ehrlich, habe ich so gedacht.
Ja.
Und eigentlich, meine Idee war eigentlich, wir reden über diese Sprüche und machen uns ein bisschen drüber lustig. Und nach 60 Minuten sind wir durch. So, das war
meine Vorstellung. Idee, ja?
Das war so meine Idee, ja. Aber dann ist, Leute, leider was passiert. Ich habe mich also mit all diesen Snippets von Rick Rubin intensiv beschäftigt. Ich habe die sogar verschriftlich. Ich habe dann irgendwie fast eine Bibelarbeit. Ne? Also ich habe es richtig da mitgeschrieben und so und habe die ein bisschen sortiert und so. Okay, und das fand ich dann schon merkwürdig spirituell. Das ist mir da zum ersten Mal aufgefallen.
Zum ersten Mal? Also ich meine...
Ich habe das vorher nicht so wahrgenommen, aber ich habe gedacht, jemand, so kann nur jemand sprechen, der an was glaubt. Also ganz dezidiert an etwas glaubt. In seinem Fall wohl das Universum oder Schicksal, whatever. Ja. Aber so kann man nur sprechen, wenn man ein gläubiger Mensch ist. Ja. Das fand ich schon mal interessant. Und dann hattest du mir einen YouTube-Link geschickt mit einem längeren Gespräch. Da ist ja bei dem auch so ein Motivations- und Gesundheits- und schraubt dein Gehirn mal wieder richtig rein. Guru Jay Shetty heißt der. Jay Shetty. Und da habe ich habe das ganze Gespräch angehört. Das sind anderthalb Stunden gewesen. Und da habe ich viele dieser Snippets wiedererkannt, weil einige von diesen Reels auf Instagram wurden da rausgeschnitten, aus diesem Gespräch. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist nochmal, die Wirkung ist nochmal echt eine andere, wenn man ihn im Kontext hört. Wenn man das nicht nur das rausgeschnittene Zeug nimmt, sondern wenn man ihm ganz zuhört, dann habe ich gedacht, scheiße, der Typ ist bodenständig.
Ja.
Also das ist kein Idiot, sondern...
Das ist kein Quacksalber, ne?
Das ist kein Quacksalber.
Ja.
Und das hat mich ein bisschen umgehauen, muss ich sagen. Und ich musste einmal sogar richtig mal das Video ausmachen und mal kurz eine rauchen gehen, weil ich gedacht habe, so, wow, Alter, da muss ich jetzt gerade mal echt drüber nachdenken. Das hat mich einmal richtig, richtig erwischt sogar, ne? Ich hatte heute so ein kleines Erlebnis, wo ich dachte, wow.
Du warst also quasi erst der ungläubige Thomas, der sagte, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen?
Ja.
Und dann hast du deine Hände in die Wunden gelegt und nun bist du gläubig.
Ich bin jetzt fast ein bisschen gläubig, aber da sollten wir mal echt drüber sprechen, finde ich. Gerade auch über dieses spirituelle Ding.
Ja, unbedingt.
Also Kunst schaffen, Kunst. Und das Interessante ist, er sagt, er redet gar nicht nur über Kunst. Da kommt er her, das ist seine Welt. Aber er überträgt das eigentlich auf das ganze Leben und er spricht davon, Dinge von ganzem Herzen zu tun, mit ganzer Hingabe und sich nicht darüber Gedanken zu machen, ob das wohl erfolgreich wird oder ob das irgendwie, was das wohl bewegen wird, wen das wohl erreichen wird, sondern. So versteht der The Creative Act, dieses Buch scheint eigentlich wohl übers Kreativsein zu gehen, aber eigentlich übers normale Leben, also wie man sein Leben gestaltet. So. Ja. In welcher Geisteshaltung sozusagen. Ja, das fand ich tatsächlich erstaunlich. Gut.
Ja, das ist auch das, was mir bisher von ihm immer begegnet ist. Schon vor ein paar Jahren habe ich ein paar Zitate von ihm gehört, die mich immer angesprochen haben, weil da eben weniger, oder nee, also es ging immer ums Herz dessen, der was ausdrückt. So, ne? Und nicht so sehr um die Technik oder um die Akkordfolgen oder um irgendwie sowas. Vielleicht auch mal ums Gefühl, aber eigentlich um das Herz. Um das Innere des Künstlers, was irgendwie zu was geboren wird. Sozusagen. Mhm. Ne? Mhm. Und da habe ich damals schon vor ein paar Jahren gedacht, meine Güte, das klingt ja wie ein Mystiker.
Ja.
Das klingt wie ein Mystiker.
Also. Das, und er denkt mystisch, da bin ich überzeugt.
Ja, genau.
Also er ist, glaube ich, sehr stark vom Buddhismus inspiriert. Er hat, sagt in einem Gespräch, dass er seit dem 14. Lebensjahr meditiert hat. Er macht vor allen Dingen transzendentale Meditation, stellenweise auch andere Techniken, aber das ist so das, was er kennt und was er liebt. Und er denkt wahnsinnig im Kontext von das Universum. Wenn Richard Rohr vom Benevolent Universe spricht, also das wohlmeinende Universum, da würden sich die beiden die Hand reichen und sagen,
Genau.
Ist natürlich, und klar, der Skeptiker in mir sagt, ja, wenn du ein gutes, schönes Haus auf Malibu hast und dein Auskommen und immer barfuß und langbärtig durch die Gegend schlappen kannst und alle dich lieben, dann glaube ich, kann man da gut dran glauben, also ein wohlmeinendes Universum. Aber ich weiß nicht, ob das jedem so gegeben ist.
Ja, genau. Das ist der. Ja, darüber müssen wir ein bisschen reden. Das finde ich nämlich ganz spannend. Also, mich hat das zumindest jedes Mal, wenn ich Rick Rubin gehört habe, hat mich das angesprochen. Und ich habe gedacht, ja, genau. Eigentlich möchte ich sozusagen genau das erleben, dass ich in dem, was ich selber kreiere oder wo ich Kunst begegne, möchte ich gerne einem Herzen begegnen, sozusagen. Mhm. Ne? Ich möchte gerne überwältigt werden. So, das sage ich jetzt mal. Und das ist ja eine Welt, die wie gesagt, entweder spricht man über Kunst im Sinne von, ja, das ist so intellektuellen Scheiß, oder man spricht über so Pop-Zeug, was halt so schnell konsumiert wird und dann ist es wieder weg. Und ab und zu spricht man halt dann davon, boah, dieser Moment, dieser Song, diese Textzeile oder das Stück oder der Film hatte so einen Sog, der hat mich so hineingezogen, dass ich so. Mhm. Aber eigentlich würde ich sagen, sind genau das, also das Letzte, das sind die Momente, die ich bei Kunst suche. Nicht, dass das Intellektualisieren nicht auch Spaß macht und nicht, dass das popmäßige Konsumieren nebenher und so, das hat alles auch seinen Wert und seine Berechtigung. Aber wenn ich an Kunst denke, suche ich genau das Letzte, was ich gesagt habe. Oder das sind die Momente, wo ich denke, jetzt lohnt es sich gerade auf der Welt gewesen zu sein, sozusagen. Ja. Und davon spricht er.
Davon spricht er jedes Mal.
Und stimmt. Deswegen hat mich das immer angesprochen. Also ich war da eigentlich gar nicht skeptisch. Sondern
ich kann ja mal ein Beispiel vorspielen.
Ja, bitte.
Weil man dann auch ein bisschen versteht, warum man da so reingezogen wird irgendwie. Er hat ja eben auch diese Stimme. Ich halte jetzt einfach mal mein Handy an das Mikrofon und ich hoffe, dass es einigermaßen rüberkommt. Klingt dann natürlich ein bisschen so telefonmäßig, aber dann kann man das mal ein bisschen vielleicht nachvollziehen, wenn man da noch nie was von gehört hat.
One big block is concerns about what other people think. I made this thing that I love, but I think other people would like it more if I made it different. We don't know what they would like. It's all in our head. You know, if I like it, that doesn't mean anything. That's what people think. It's like, just because I like it, that doesn't give it any value. As an artist, if you like it, that's all of the value. The success comes when you say, I like this enough for other people to see it. Not other people like it, so it's successful. That doesn't mean anything. Other people liking it is out of your control. All that's in your control is making the thing to the best of your ability. It's all an offering to God. And if you're making an offering to God, you're not thinking about, oh, what's the budget? Or I hope this segment of the audience is going to like it. We don't think like that. It's a higher vibration. We're making the best we can make out of love and devotion. And there is no, I'm changing it for someone else, because it can't be better than this devotional act that we're doing. There is no higher form.
Hallelujah.
Ja, irgendwie schon, wow. Und aber doch irgendwie auch so, really? Oder nicht? Oder bist du da voll an Bord, wenn du sowas hörst?
Ich bin da voll an Bord. Also das ist zumindest das, wie gesagt, was ich gesagt habe, wo ich, also was ich in der Kunst immer wieder suche. Oder vielmehr, wenn mich Kunst auf der Ebene anspricht, dann macht sie für mich einen Unterschied. Mhm. In diesem Augenblick. Mhm. Ne? Mhm. Das kann ein Film sein, es kann ein Song sein, es kann ein Gemälde sein, whatever, ein Gedicht. Aber dann macht es für mich diesen Unterschied, wo ich denke, jetzt bin ich mal ganz für 3 Sekunden im dritten Himmel gewesen.
Ja.
So, und ja. So, ne? Und deswegen, er spricht dort eigentlich aus, was und findet immer wieder, finde ich, sehr gute Worte für dafür, warum ich Kunst so liebe und warum mir das so wichtig ist. Mhm. Und er erklärt mir dort, oder nicht erklärt, sondern findet Worte dafür, was dann immer wieder passiert, dass ich wie ein kleines Kind Und das sind dann ja oft echt nur Sekundenbruchteile, wo ich dieses kleine Kind bin, weil der Moment dann relativ schnell auch wieder unter Umständen geht. Das ist ja nicht,
ja.
Das lässt sich meines Erachtens selten länger als eine Minute oder so halten, sozusagen. Dieser Augenblick, wo du wirklich entrückt bist,
ja.
sozusagen. Also wo du das Gefühl hast, jetzt küsst mich Gott oder so.
Ja.
Oder,
ja.
Oder dieses Stück küsst Gott. Das wären vielleicht eher Rubens Worte. Und ich darf dabei zugucken. Ja, weißt du? So, wie jemand Gott küsst. So, genau, also und deswegen hat mich das immer schon sehr angesprochen, wenn ich den hab solche Sachen hören. Und du hast schon recht, man kann das auch irgendwie so ein bisschen motivationstypenmäßig hören, aber ich habe das immer von meiner Liebe zur Kunst gehört und gedacht, ja, der legt den Finger darauf, warum ich das so liebe.
Ja.
Was da passiert.
Ich meine, was mich, glaube ich, immer ein bisschen skeptisch gemacht hat, war, ich versuche das jetzt seit 11 Jahren, jetzt bald 11 Jahren. Und für mich klang das immer so, jemand hat es geschafft, er hatte Glück, hat die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt getroffen. Und übrigens, er sagt das selber so, dass er ein unwahrscheinliches Glück gehabt hat, dass er das beruflich machen durfte und dafür Geld bekommt, was er jetzt macht. Also jemand hat es geschafft, weil aus irgendwelchen verschiedenen Umständen heraus. Und wenn der jetzt sagt, ja, du musst es aus Liebe, als Hingabe zu Gott und so weiter, und dann ist es wirklich richtig und so. Wenn ich das dann höre als jemand, der halt seit langer Zeit so vor sich hin struggelt, ne?
Ja.
Und natürlich auch aus lauter Begeisterung und Liebe und Hingabe und so macht, aber halt wirtschaftlich sehr, sehr, sehr viel niedriger angesiedelt, dann denke ich schon manchmal so, okay, ja, du kannst dein Ding durchziehen, du brauchst dir nicht über Zielgruppen Gedanken machen oder über die Frage, wer mag das oder wer mag das nicht. Diese Fragen stellen sich dir überhaupt gar nicht, weil die für dich keine wirtschaftliche Relevanz haben, ne? Aber für Leute wie uns, also ich oder Leute, die jetzt zuhören, für uns schon. Also das ist schon eine Frage. Also ja, wie viel klar. Idealismus kannst du dir leisten? Das ist so die Frage, die sich dann aufdrängt. Ne?
Ja, ich würde halt immer sagen, das sind zwei unterschiedliche, nee, nicht unterschiedliche, aber es sind zwei Welten, die oder zwei Herzen in der Seele eines Künstlers, die beide da sind und die beide Berechtigung haben. Also nicht, wo die eine Seite besser ist als die andere. Aber ich finde, das, was Ruben da ausdrückt, führt einen auf eine Spur, die auf jeden Fall weg vom Klein-Klein führt, hin zum Glauben an was Großes.
Okay, ja.
So.
Ja.
Und ich finde, das braucht man irgendwie auch. Also diese,
ja.
Wenn du nur noch im Klein-Klein denkst und, keine Ahnung, irgendwelche Polls liest, wie was ankommt und wie man was stricken müsste oder sollte und bla bla bla. Ich finde, auch das hat seine Berechtigung auf irgendeine Weise, ne?
Ja.
Aber wenn du dabei außer Acht verlierst, dass es darum geht, Gott zu küssen, sag ich mal,
ja.
Dann weiß ich, dann solltest du den Beruf wechseln. Also.
Ja, ja. Das ist in einer Sequenz beschreibt er das, wie das ist, also mit natürlich Plattenfirmen auch zusammenzuarbeiten.
Ja.
Und er sagt dann, ich kann ja mal gleich alle Zitate, die ich so paraphrasiert habe, mal vorlesen, dass man so einen Gesamteindruck kriegt. Ne? Aber er sagt halt an einer Stelle, das Werk führt dich. Das Werk weiß, wo die Reise hingeht. Du weißt das überhaupt gar nicht. Und all die Leute, die sich während der Entstehung des Werkes bei dir melden und sagen, ich brauche jetzt aber sofort dies und morgen musst du mir unbedingt das schicken und mach das auf keinen Fall so und so, das verkaufst du nicht so. Die muss ich alle ausblenden, die haben keine Ahnung. Der Einzige, der das beurteilen kann, wo das Werk hin möchte, ist derjenige, der daran arbeitet. Das ist die einzige Person. Die anderen können das nicht wissen.
Ja.
Und er hat dann halt die Freiheit und irgendwie auch die, sag mal, die Macht sozusagen, die eben einfach auszublenden, nicht ans Telefon zu gehen und zu sagen, meldet euch, wenn wir fertig sind. Ne?
Ja.
Das ist halt schön.
Genau, er kann sagen, Alter, ich bin Rick Rubin, halt die Fresse, ich melde mich in einem Monat.
Genau, so, ne? Ja, und das tut er das, dann natürlich auch. Ja.
Ja klar, der hat schon eine andere Freiheit als du und ich,
ist ja klar, überhaupt keine Frage. Ja, genau.
Ja, ist auch keine Frage. Aber übrigens diese Geschichte mit, dass das Werk dich wohin führt. Ich meine, das ist der gleiche Gedanke, den Stephen King seit 20 Jahren in die Welt posaunt. Mhm. Dass er sich nicht seine Geschichten ausdenkt, sondern er die Geschichten ausgräbt und die Geschichte sich ihm quasi, also die Geschichte ihn in die Geschichte führt, ja, sozusagen. Ne? Ja. Also das ist jetzt, ist schon irgendwie, ist halt irgendwie ein Ansatz, den ich finde, der ist gar nicht so leicht umzusetzen. Nee. Weil man ja doch irgendwie funktionaler denkt, oft.
Ja, aber ich glaube, es ist die Erfahrung, die schon einige Leute gemacht haben. Also von der einige berichten können, dass sie das erleben, dass genau das passiert. Ja.
Genau.
Hier, lass mich doch mal einfach mal die Sachen vorlesen, weil wir können uns ja nicht alle Videos anhören, aber dann kriegt man, glaube ich, einen ganz guten Eindruck, wie er so denkt. Und ich könnte mir vorstellen, der ein oder andere, der jetzt zuhört, sagt dann auch vielleicht manchmal so wie ich so, naja, aber wir können ja mal drüber sprechen. Also ich lese es mal so einfach vor. Also an einer Stelle sagt er, sei dein eigenes Publikum, mach, was dir gefällt. Wenn du ausschließlich für andere arbeitest, kann das nicht gut werden. Okay. Ja. Nächstes Zitat. Du kannst nicht wissen, was andere mögen. Denke gar nicht darüber nach. Wenn es so bestimmt ist, dass Leute auf deine Arbeit reagieren, dann wird es so passieren.
Ja gut.
Da habe ich das erste Mal so gedacht, okay, woran glaubst du eigentlich? Ne? Wer lenkt denn da was? Also.
Ja gut, aber wenn ich das jetzt so höre, in diesen Ausschnitten, da geht es mir auch so wie dir quasi. Weil ich irgendwie auch denke, okay, so Poesie-Albumsprüche, Alter, irgendwie oder so Kavol-Kalender-Sprüche, ne? Eben, so,
danke,
so,
genau.
So und dann steht halt unten, und dann steht halt unten drunter nicht Peter Hane, sondern Rick Rubin, weißt du? Also.
Genau. Oder der nächste ist ein bisschen länger. Das Publikum kommt zuletzt. Sie kennen nur das, was sie sowieso schon einmal erlebt haben. Alles ist dem Künstler angelegt. Es ist etwas Spirituelles, etwas Magisches. Das, was dabei herauskommt, soll das Beste sein, das die Leute jemals gehört haben. Sag niemals, dass du etwas nicht tun kannst. Sage, dass du es bisher noch nicht getan hast. Übe, dann sehen wir ja, ob du es tun kannst. Das Universum sendet Signale aus, die jeder empfangen und weitergeben kann. Es geschieht das, was das Universum will. Wer handelt, empfängt seine Signale und kann sie umsetzen.
Ja. Das finde ich jetzt schon, also du merkst, wenn du ihm mehr Raum gibst, dann wird das auch weniger Poesie-Albumsmäßig, so finde ich, sondern dann kriegt es mehr Substanz eben.
Ja.
Und ich, also an der Stelle bin ich dann schon an sich wieder im Boot, auch wenn es recht esoterisch klingt.
Es klingt super esoterisch.
Ja, total, ist überhaupt keine Frage. Aber von dem, wo man als Künstler hin will, eigentlich doch, wer sagt dazu nein?
Natürlich, weißt du? Ja, man kann dazu fast gar nicht nein sagen, weil du natürlich denkst, ja, schön wär's, wenn das so wäre. Aber ist es so? Das ist halt die Frage.
Genau. Das ist also jetzt mal ganz kurz, bevor du weitergehst. Darüber müssen wir mal kurz reden.
Okay.
Weil, natürlich weiß man das nicht. Aber wie gesagt, jeder hat ja schon die Erfahrung gemacht, dass er irgendwas produziert hat, was er vorher gedacht hätte, das kann ich nicht. Ne? Mhm. Oder auf irgendeinen Gedanken gekommen ist, der dann in irgendeiner Form einschlägt und Menschen sagen, wow, das berührt mich jetzt. Mhm. Und in der Regel ist es ja so, dass keiner von uns sagen kann, da kommt die Idee her. Ne? Das ist ja, das sagt er, glaube ich, auch an irgendeiner Stelle, dass das Universum dir quasi seine Idee, irgendwelche Ideen anbietet.
Ja.
Und wenn du sie nicht nimmst, dann nimmt sie jemand anderes.
Genau. Richtig, so, genau. Ja, ist auch so. Ja, genau.
Womit man ja auch, also wenn man jetzt diesem Gedanken folgt, erklären kann, warum manchmal quasi ähnliche Gedanken oder Werke mit ähnlichen Themen und Dingen entstehen, obwohl die Menschen nichts voneinander wissen.
Ja.
Keine Ahnung, an zwei unterschiedlichen Ecken der Welt leben und trotzdem zu einem ähnlichen Zeitpunkt quasi etwas in ihnen Gestalt gewonnen hat. Was jetzt nicht komplett identisch ist, aber Ähnlichkeiten aufweist, große Ähnlichkeiten. Es passiert ja immer wieder.
Ja.
Und Rick Rubens Erklärung wäre halt, ja, das hier das Universum, die Fee, keine Ahnung, Gollum, wer auch immer, macht sich auf den Weg, um irgendwelche Ideen loszuwerden und guckt, wo offene Herzen sind. So, und dann
das ist eine Erklärung. Es ist die Frage, wie sinnig die ist. Also, glaubst du das?
Ja,
glaubst du an ein signalsendendes Universum?
Nee, das sind ja, also ich sag mal so, ich finde, was er bietet, ist eine Art Mythos,
ja,
mit dem man als Künstler ganz gut arbeiten kann. Also, weil es kann ja niemand erklären, wo die Ideen herkommen.
Ja.
Und klar, wir als gläubige Christen oder als an Gott gläubige Menschen könnten vielleicht noch sagen, die kommen aus dem Göttlichen.
Mhm.
Und so ähnlich macht er es ja. Ne? Also für ihn übernimmt das Universum ja diese Funktion,
ja,
quasi. Ne?
Ja.
Also es ist scheiße, eigentlich, ja, ein religiöser Gedanke. So.
Total, ja.
Aber jetzt mal losgelöst davon, wirklich sagen kann das ja niemand. Aber ich finde sozusagen als Arbeit, also als Mythos, der deine Arbeit begründet und ein Gerüst gibt, finde ich das schon ziemlich gut. Weißt du, also als Künstler, also du, wenn du jetzt nicht einfach nur sagst, ja, ich reihe hier Worte aneinander und Töne und ich schmiere irgendwelche Farben auf so eine Leinwand, ne? Also das wäre ja so die funktionale Beschreibung und da würden wir ja alle sagen, nee, das ist, also Kunst ist noch was anderes. So.
Ja, das würden wir. Also,
und ich finde, er liefert einen Mythos. Und ich finde, mit dem kann man arbeiten.
Man kann mit dem arbeiten. So wie die Kirche ja auch damit gut gearbeitet hat, dass sie den Leuten gesagt hat, tu deine Arbeit, sei lieb, sündige nicht, hinterfrage nicht deine Stellung als Bauer oder Sklave, mach einfach, der liebe Gott wird dich schon segnen. Und dann haben sie halt dafür gesorgt, dass die Gesellschaft gut funktioniert hat. Ne? Die Bauern und die Diener und die Sklaven und so, die haben halt lieb weitergearbeitet. Und die Leute, die 1% oder so, die ganz oben saßen, haben gesagt, gut, dass wir so einen Mythos haben, der alles gut am Laufen hält. Und so ein bisschen
läuft
so,
doch super.
Läuft doch super. Und so habe ich halt ein bisschen auch diese Rick Rubin-Zitate gehört. So, okay. Oder auch diese ganzen Artist-Motivational-Memes. So, dieses, mach einfach weiter, du schaffst es. Klar, so kannst du eine ganze Industrie gut am Laufen halten. Ne? All die guten, kreativen, kleinen Leute, Heinzelmännchen, die schuften halt weiter. Und irgendjemand wird dann schon auch was Gutes produzieren, was man dann irgendwann vorweisen kann. Also das ist jetzt sehr zynisch gedacht. Ich weiß, dass du das positiv sehen willst. Ich gebe dir recht, das kann man so sehen. Nee, aber Mythos ist erstmal nur ein Mythos, ob der stimmt.
Ja, ja, klar.
Oder nicht?
Logisch, genau. Also es wäre mit Mythos meine ich auch nicht, der ist wahr, sondern das ist ein schönes Narrativ, das einem in dem, was man tut, Sinn gibt und einen nach den Sternen greifen lässt.
So. Ja.
Ne? Und wenn man dabei irgendwie ein paar Sterne auf die Erde holt, ist ja geil, sozusagen.
Ja.
Ne? So, aber also ja, das ist die zynische Lesart, wobei ich jetzt an der Stelle nicht so gut erkennen kann, wo es hier um die Erhaltung von Machtverhältnissen ginge.
Nee, weißt das du? Sag ich nicht. Also, ich sag nur, nur als Beispiel, dass nicht jedes Narrativ, das irgendwie gut funktioniert für Leute, unbedingt dadurch einen positiven Wert haben muss. Also man könnte dafür, weißt du, das war einfach nur so ein Beispiel. Ich glaube nicht, dass er jetzt hier irgend so ein Machtfuzzi ist. Er glaubt das ja, was er predigt. Da bin ich ganz, ganz sicher. er erlebt es ja auch so. Aber das ist ja das Problem mit Predigten, die Leute halten, die von ihrem eigenen Erlebnis ausgehen, ne? Sie selbst sind immer der Beweis dafür, dass es funktioniert.
Ja, das stimmt.
Du musst nur glauben. Du musst nur glauben, ne? Du musst es nur tun. Ja. Guck mich an. Und ja, wenn du dann halt aber mit anderen Lebensrealitäten konfrontiert bist, zum Beispiel irgendwelchen vergessenen Leuten, die super sind, tolle Sachen machen, aber einfach die niemand kennt und die irgendwann eben verarmt gestorben sind, dann frage ich mich halt schon, gilt dieser Mythos wirklich für alle oder nur für die positiven Beispiele, die wir halt so kennen? Kommerzerben ist ja nicht nur ein Podcast, sondern auch ein Webmag, ein Magazin, ein Kunstmagazin für das Internet. In diesem Webmag kannst du regelmäßig wunderschöne neue künstlerische Beiträge sehen aus den Kategorien Literatur, bildende Kunst, Malerei, Fotografie, darstellende Künstler, Musik. Außerdem Hinweise von Freunden aus unserem Netzwerk, die Galerien betreiben und Ausstellungen machen oder so. Ein Podcast, die Popcorn Culture ist ein befreundeter Podcast von uns, deren Folgen wir bewerben. So, das kannst du da alles finden unter cobainserben.de. Und nun sind gerade ganz frisch neue Beiträge erschienen in diesem Webmag. Und darauf wollte ich dich gerade mal hinweisen. Lilly Gebhardt hat einen lyrischen Prosa-Text verfasst. Wahrheit heißt er. Und den findest du ganz frisch im Cobainserben-Webmag. Außerdem gibt es eine neue, großartige, geheimnisvolle Zeichnung von Claudius Fürster. Gerade erst vor kurzem haben wir seine erste Zeichnung, die er uns geschickt hat, veröffentlicht. Und ich dachte, das passt ganz gut. Wenn man schon mal so ein bisschen im Claudius Fürster-Flow ist, dann ist es schön, da noch eine zweite zu finden. Die neue heißt Ufa, eine Tuschezeichnung auf Papier. Sehr, sehr sehenswert. Daniel Lindhüber ist ein Fotograf, mit dem wir schon länger zusammenarbeiten. Er hat schon ein paar Fotografien bei uns veröffentlicht. Und jetzt ist was Neues erschienen. Ist gar nicht mehr so neu, diese Fotografie, aber ich finde sie ganz großartig. Band 2. Finde selbst raus, was sich hinter diesem Titel verbirgt. Ein cooles Foto, cool und ein bisschen rätselhaft, von Daniel Lindhüber, Band 2. Und dann gibt es eine wunderschöne neue Fotografie, ein Porträt von Tim Ziegenthaler. Ben und Alex heißt die. Total beeindruckend. Und auch das kannst du dir anschauen, wenn du möchtest. Falls du gar nicht so gerne immer wieder zu der Seite hingehen wollen solltest, zu cobainserben.de, aus welchen Gründen auch immer, du kannst dir die neuesten Beiträge auch jeweils per E-Mail schicken lassen. Es gibt das GoFi-Zine, das kannst du abonnieren, das ist ein Newsletter, den ich verschicke. Wann immer etwas Neues auf der Seite passiert bei cobainserben, erhältst du das per E-Mail und hast so über dein E-Mail-Postfach direkten Zugriff zu den Sachen. Du musst nur die E-Mail öffnen und dann kannst du die Bilder sehen, die Texte lesen und die Podcast-Folgen anhören, wenn du das möchtest. Das GoFi-Zine kannst du abonnieren. Geh einfach auf die Seite cobainserben.de, klicke da auf GoFi-Zine abonnieren und dann bist du mit dabei.
Da habe ich gleich ganz viele Gedanken zu. Also erstmal ist es ja kein Mythos, der dir erklären will, wie du erfolgreich wirst.
Das stimmt.
So. Sondern es ist ein Mythos, der dir versucht zu erklären, wie deine Kunst entsteht,
ja,
wo die vielleicht herkommt und worauf du dich konzentrieren solltest. Und da geht es ja gerade nicht um Erfolg,
ja,
sondern es geht um die Essenz.
Ja.
Um die Essenz. Er sagt eben, kümmere dich nicht ums Publikum, das Publikum weiß nichts. Du bist der Einzige, der sagen kann, das hat Bestand oder nicht. So. Ne, also ich finde, an der Stelle geht es nicht darum, irgendwie einen 43 Wege zum Erfolg so, sondern es ist der Versuch, jemanden auf die Essenz, den Blick darauf zu lenken. Gar nicht mal unbedingt zurückzuführen, sondern darauf zu lenken. Und ich finde, das Narrativ hat zumindest den Charme, dass es eben nicht funktional ist und nicht auf das guckt, worauf man so schnell guckt, sei es die Erfolgsseite oder sei es die technische Seite. Welche Noten sind das? Welche Farben? Wie? Also, ne? Also so dieses technische Ding, was ja dazugehört. Aber der Blick geht hier darüber hinaus zu etwas anderem, zu etwas Gewichtigerem, sage ich jetzt mal. So, also von daher finde ich sozusagen, genau. Und dann ist natürlich die wenn man dann sich an ihm misst, an seinem Erfolg, ja, dann, ich meine, also dann, ich meine, da verliert man ja irgendwie immer, es sei denn, man schafft es in so eine Liga. Ja. Aber wer tut das schon? Ja. Also, wenn ich, keine Ahnung, Bono über seine Musik reden höre und was ihm das bedeutet und so, und dann werde ich auch ganz verzaubert. Und irgendwann denke ich dann aber auch, ja, genau was du auch sagst. Ja, du hast aber gut reden, Bono. Ich habe halt One nicht geschrieben. Ja,
ja,
so ich hätte es gern geschrieben. Ja. Das ist einer der größten Songs ever. Mhm. So, aber den habe ich halt nicht geschrieben, sondern andere schöne Sachen. Also ich will damit sagen, ja, natürlich gibt es sowas. Also natürlich hat auch so jemand gut reden. Aber, also weißt du, was ich sagen will? Ich will, irgendwie finde ich die das, was sozusagen das Narrativ leistet, ist, finde ich, eigentlich nicht, dich frustriert sein zu lassen, wenn du in der C-Liga spielst,
ja,
oder gar in der Y-Liga, so, ja,
ja.
Sondern es richtet dich auf das, worum es geht. Ob nun das wahr ist, dass die Idee vom Universum kommt oder vom Göttlichen, und ob nun jeder Gedanke darin wahr ist, im Sinne von empirisch überprüfbar oder am Ende aller Zeiten klopft der liebe Gott dem Rick Rubin auf die Schulter und sagt, du treuer Knecht, du hast mein Wort wahrhaft verkündigt. Keine Ahnung, who knows? So, aber ja, ich finde als Narrativ, weil das spricht zumindest das an, was ich als Künstler suche, tatsächlich suche. Ja, ich möchte auch erfolgreich sein. Ja, ich möchte, ich würde mich freuen, wenn irgendwelche Mucker, wenn die Muckerpolizei mit einem offenen Mund auf mein Gitarrenspiel guckt und sagt, what the fuck, was hat denn der Jay da gezaubert? Das wird nie passieren. aber klar fände ich das geil, ja, so. Aber eigentlich geht es um das, worüber Rick Rubin spricht, finde ich, bei der Kunst. Bei dem, was ich in der Kunst suche und weshalb ich das mache. Oder?
Ja, aber es setzt doch trotzdem einen gewissen Glauben voraus, oder? Dass das schon auch dann irgendwo seinen Platz hat. Ist das nicht so? Also, wenn du jetzt also dich auf diesen Weg machst, nach deinem authentischen, essentiellen Ausdruck suchst, deinen Beitrag leisten möchtest zum großen Ganzen, die Annahme, dass das überhaupt wertvoll ist, dass es überhaupt sinnvoll ist, das zu tun, ne? Dass du als einzelner Mensch so viel Bedeutung hast, dass sogar dein kleiner Beitrag etwas ausrichten kann,
ja,
dann setzt das immerhin den Glauben daran voraus, dass das alles überhaupt wirklich so ist, ne?
Ja.
Und das ist ein großer Glaube, finde ich.
Ja.
Also, da, gut, wir beiden sind so konditioniert sozusagen gerade schon durch unsere religiöse Herkunft, dass wir denken, ja, klar, jeder Mensch, klar, wichtig und so. Aber das muss man nicht unbedingt denken, wenn man sich diese Welt anschaut. Man könnte auch zum gegenteiligen Schluss kommen. Und dann klingt das, also je nachdem, was ich halt glaube, klingt es entweder sinnvoll oder hohl, was er sagt, meiner Ansicht nach. Ich finde, ja, so kann nur jemand, ja, sprechen, der wirklich tiefgläubig ist an was auch immer.
Genau, aber das ist einer der Gründe, warum ich Kunst und Künstler für spirituell halte, weil ich glaube, als wirklicher Materialist, also als jemand, der nur an die Existenz von Materie glaubt. So. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du Kunst hervorbringen kannst. Also, wenn du Kunst hervorbringst, zeigt das meines Erachtens, dass du nicht dass du kein echter Materialist bist, um mal gleich sozusagen das, was man gleich hier, wie kannst denn du sagen, dass Materialist, also mein Verdacht wäre, ja. Das zeigt dann, dass jemand nicht wirklich ein Materialist ist. Schau dir die Architektur im Sozialismus an, schau dir die Kunst im Sozialismus an. Das ist ja im Großen und Ganzen, ist das funktional. Das sind funktionale Dinge, weil der Materialist sagt, ja, die Message ist egal, das Gefühl ist egal, es geht darum, es soll dem Leben dienen, sage ich jetzt mal. Es muss einen Zweck haben, es muss dafür da sein, dass man das gut bewohnen kann, meinetwegen. Mhm. Und da müssen viele wohnen können und dann hast du halt Plattenbauten. Mhm. Und die Kunst, die soll quasi die Arbeiterseele darstellen, wie wir Arbeiter und Bauern uns für das Volk abmühen. Mhm. So. Und nicht, dass ich denke, so eine Idee ist grundsätzlich falsch, aber ich finde, da fehlt halt alles, was irgendwie nach mehr riecht. Mhm. So, also das ist halt alles funktional.
Ja.
So. Und dann, und genau, und von daher würde ich sagen, wer quasi, nee, genau, und das finde ich konsequent. Also als Materialist finde ich das eine sehr konsequente Denkweise. Damit zeigt man, ich glaube nur an das, was ich sehe, an das, was da ist. Und mit dem arbeite ich. Und bei dem muss es darum gehen, dass es einen Zweck hat. Mhm. Bumm. So. Mhm. Aber das ist halt, ich finde, Kunst ist was anderes. Deswegen würde ich sagen, Kunst ist immer spirituell. Und auch wenn du Atheist bist, wenn du ein großer Künstler bist, zeigst du, dass es Gott gibt. Selbst wenn es Gott nicht gibt. Selbst wenn es Gott nicht gibt, ja. Ne, und das nur eine Idee ist, also nicht real, in Realitas gibt, zeigst du, dass es Gott gibt. Hm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also einfach, weil du in deiner Kunst Gott erschaffst. Das Größere, das Heilige, das Nicht-Nennbare, das, was nach einer anderen Welt riecht, als die direkt vor meiner Nase ist.
Ja, ich verstehe, was du sagst. Ich finde das auch alles ganz sinnvoll. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich das glauben möchte oder ob ich das. Da muss ich länger drüber nachdenken, als diese Folge jetzt hier noch dauert. Ich lasse das mal so stehen. Ja, ich finde es spannend, was du sagst. Ja. Ich würde immer noch dem Materialisten eine Lanze brechen und dem der Atheistin, die sagen, ich schreibe aber auch geile Gedichte, du Arschloch. Und würde sagen, ich glaube, die haben auch recht. Also ich bin ganz sicher, dass es atheistische, großartige Künstler gibt. Aber du sagst ja, selbst wenn Gott überhaupt nicht existiert und die also recht haben, im Schaffen der Kunst wird dann eben etwas Größeres geschaffen als das rein Menschliche, das rein Materielle, und dann hast du eben wieder das Spirituelle dadurch in der Kunst. Genau. Ne? Rick Rubin würde natürlich sagen, ja, Jay, genau so, da triffst du den Nagel auf den Kopf. Nehme ich mal an. Ich denke, also so redet er jedenfalls, ja.
Ja, also ich glaube, deswegen spricht er mich ja auch immer an, ja. weil ich irgendwie denke, ja, genau so empfinde ich das. Mhm. Das ist sozusagen, und deswegen kann ich auch, also immer wenn Kunst verzweckt wird, also wie gesagt, nein, also es gibt auch die Momente, wo Hintergrundmusik und Fahrstuhlmusik seinen Platz hat und legitim ist, ja, und das darf, ja, also es darf alles sein, ja, ne? Ja. Und so, aber eben die Momente, von denen ich vorhin gesprochen hast, die Sekundenbruchteile, wo du in eine andere Welt entrückt wirst. Mhm. So. Ich meine, das ist das, warum ich Kunst suche.
Ja.
Und warum ich das Gefühl habe, dass Kunst mich sucht.
Aha.
So. Aha. Und wie gesagt, ich hätte dafür dann tatsächlich ja eine religiöse Begründung. Aber ich verstehe völlig, dass jemand anders die religiöse Begründung nicht akzeptieren will. Aber ich finde, wie gesagt, du selbst, also du, selbst wenn es das faktisch nicht gibt, wird es in diesem Sekundenbruchteil erschaffen. Ja. So.
Ja.
Und deswegen, ja, deswegen finde ich, also spricht mich Rick Rubin eben an.
Ja, ich
kann es nicht ändern.
Ich finde es einen ganz spannenden Gedanken. Ja, ja. Das finde ich einen ganz spannenden Gedanken. Ich habe vorhin von Kontext gesprochen und ich habe gesagt, dass mir diese ganzen Motivationalists und so, die sind mir ein bisschen sauer aufgestoßen oder sie haben mich zumindest dazu gereizt, mich darüber lustig zu machen. Und dann habe ich mir eben das lange Gespräch angehört und dann habe ich gemerkt, nee, der Mann, der rechnet in seinen Mythos sozusagen schon auch das unternehmerische Scheitern als Künstler mit rein. Also ja. Das hat mich versöhnt. Er sagt zum Beispiel an einer Stelle, lass doch nicht die Tatsache, dass du für deinen Lebensunterhalt sorgen musst, lass das doch nicht auf deine Kunst schädlich wirken, sondern du musst doch gar nicht den Grund für dein Hiersein sozusagen in deinem Beruf verwirklichen. Du kannst doch einfach einen Job machen, sagt er an einer Stelle, um deinen Lebensunterhalt zu finanzieren, und da ist ja überhaupt nichts Schlimmes dabei, und den Rest deiner Zeit setzt du dafür ein, für das, was du wirklich willst. Und okay. Er sagt dann als Beispiel, stell dir vor, jemand ist Comedian und der will jetzt eben als Stand-Up-Comedian seinen Lebensunterhalt verdienen. Das hat möglicherweise einen ganz, ganz schlechten Einfluss auf seine Kunst, weil er sich dann eben kommerziell orientieren muss. Und das ist für Rick Rubin halt No-Go. Also, dass du dich mit dem Kreativen, was du machst, dich irgendwelchen Marktinteressen anpasst, um deine Sachen platzieren zu können, um dann damit Geld zu verdienen, kommt für ihn nicht in Frage. Da würde er lieber dazu raten, einfach einen Brotberuf zu machen und ansonsten eben deine Kunst zu betreiben. Ne? Das fand ich cool, also fand ich sachlich und irgendwie abgeklärt so. Also ich hatte eben. Und was ich eben auch interessant finde, ist, glaube ich, was das Umfeld Instagram für diese Message, für diese Rick Rubin-Message, ist möglicherweise genau der falsche Kontext. Und das könnte sein, dass mich das sowieso schon von Anfang auf die falsche Spur gelockt hat. Also auf Instagram buhlen wir alle darum, gesehen zu werden. Ne?
Ja.
Und wenn dann solche Sprüche kommen, so eine ESO-Kunst-Sprüche, so geht mir das zumindest, so ist mir das zumindest so gegangen, kann ich die ja nur so verstehen, als wären das wieder so Geheimrezepte für den Erfolg. Ja. Ne? Also ja, nicht genau. Likes kaufen oder dich möglichst so und so. Nein, mach dein eigenes Ding. Mach einfach dein eigenes Ding und dann wirst du sehen. Dann gehen die Klickzahlen durch die Decke. Das siehst du dann irgendwann so. Ne?
Ja.
Und also das war halt einfach die Kombination, glaube ich, aus Instagram und dieser Message, die für mich überhaupt nicht funktioniert hat. Und jetzt in dem längeren Gespräch habe ich plötzlich gedacht, nur eigentlich ist es ganz schlüssig, was er sagt. Also.
Ja. Ich meine, und der Witz ist ja, wir alle wissen und kennen genug Menschen, die genau das machen, was sie fühlen und denken. Und die kennt keine Sau. Also, ne? Also es ist einfach Quatsch zu denken, das ist immer monetisierbar.
Richtig.
Oder das wird in Erfolg enden.
Genau.
Nein, viele großartige Dinge enden nicht im Erfolg.
Nee.
Und manche großartige Dinge bleiben auch auf halber Strecke stecken und werden nicht großartig, sondern denen fehlt noch der Schliff oder keine Ahnung. Es braucht dann Jimi Hendrix, um aus All Along the Watchtower einen großartigen Song zu machen, sozusagen. Mhm. Der Song ist da und Bob Dylan hat ihn toll geschrieben und so weiter. Und dann kommt die Hendrix-Gitarre und macht aus diesem Song eine Legende.
Ja.
So.
Ja.
Aber das hat Dylan an dieser Stelle nicht geschafft. Mhm. Hat es mit anderen Sachen geschafft. Aber er hat die Grundlage geliefert, aber jemand anderes musste kommen. Also ich will das ja nur als Beispiel bringen und dann gibt es wahrscheinlich genügend Menschen, deren da kommt halt kein Jimi Hendrix, weißt du, sondern die, also ne, und so ist es halt. Also ich meine es zu denken, der Weg führt immer in den Olymp, ist ja auch Quatsch. Also Und so verstehe ich Rick Rubin auch nicht, sondern ich verstehe den wirklich eher so, dass der sagt, ja, mach dein Zeug und glaube daran, weil das ist doch dein Zeug. Mhm. Und orientiere dich nicht nach den Sternen und nicht nach den Märkten, sondern mach dein Zeug. Fertig.
Ja.
Ob dann Erfolg kommt oder nicht, das, also darum geht es nicht.
Nee, genau. Ne, genau. Er definiert Erfolg eben auch tatsächlich nicht so als Publikumserfolg, sondern der Erfolg ist, dass du das gut findest. Dass du, wenn du es schaffst, dem wirklich treu zu sein, was du dir vorgenommen hast, dich nicht beirren zu lassen und am Ende zu dem, was du gemacht hast, sagen kannst, das finde ich richtig gut, dann hast du Erfolg. So, so würde er Erfolg definieren.
Und ich finde auch sozusagen in diesem langen Interview kommt halt doch auch eine Menge Bodenständigkeit durch. Ja. Also das sind dann eben nicht nur so esoterische Dinge, nicht nur Mythen, sondern auch der ganz normale Alltag, den spürt man da eben auch, wo das quasi nur eine Ahnung ist.
Ja.
Wovon er in diesen Motivationssprüchen spricht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also ich finde das dann schon recht stimmig, weil er dann irgendwie, also ich finde, so in diesen Kurzzitaten könnte man denken, ja gut, der sitzt halt immer auf seiner Wolke.
Ja.
Aber ich finde, im langen Kontext kommt dann durch, genau. der lebt schon auch ein ganz normales Leben und hat die Füße auf dem Boden und weiß auch, wie hart es ist, wenn gerade gar nichts läuft.
Ja. Oder so. Ja, genau. Ja, genau. Der Eindruck stellt sich an. Zum Beispiel, wo er nach der größten Herausforderung seines Lebens gefragt worden ist, da sagte er, abzunehmen war die größte Herausforderung für ihn.
Ja.
Und dann hat er es aber auch erklärt. Er hat gesagt, meine Mutter war sehr fettleibig, die musste irgendwann im Rollstuhl sitzen. Ich habe alles versucht, nicht dick zu sein und nichts hat funktioniert. Und dann habe ich mich irgendwann mit dem Gedanken abgefunden, ich lande auch irgendwann im Rollstuhl. Es scheint genetisch zu sein. Bis er dann irgendwann irgend so ein Nutrition-Trainer, Ernährungsberater oder so gefunden hat, der ihm irgendwas zeigen konnte, was er bisher noch nicht gewusst hat und es dann halt geschafft hat. Das fand ich aber sehr menschlich irgendwie, ne? Also, der hat halt auch ganz normale Probleme, so offensichtlich. Und überhaupt fand ich das interessant, als er gesagt hat, er in künstlerischer Hinsicht ist er furchtlos, also er vertraut seinem eigenen Urteil ganz und gar. Aber im normalen Leben ist er gar nicht so furchtlos. Das wäre er gerne. Aber er kennt auch Ängste. Er weiß, dass, also, oder er arbeitet daran, dass er nicht in allen Lebenssituationen immer wieder auch gewisse Ängste durchstehen muss oder da furchtloser zu werden. Das kennt er auch. Fand ich auch sehr, sehr angenehm menschlich. So.
Genau. Also, das meine ich mit, der sitzt nicht den ganzen Tag auf irgendeiner Wolke, sondern.
Obwohl er so aussieht.
Das ist, ja, genau, sieht so aus, ne?
Das sieht echt so aus, ja.
Ja, warte mal, ich habe hier auch gerade noch. Schön fand ich zum Beispiel, ich lese jetzt aus deiner Sammlung noch ein paar Sachen vor, die mich angesprochen haben. Schön fand ich, wir sind Träger von Informationen. Manchmal kommt der Moment, an dem wir wissen, dass wir sie weitergeben sollten. Wenn wir es nicht tun, macht es jemand anderes. Die Information kommt von einer Quelle, die sich ihr Medium sucht.
Mhm.
Das hatten wir vorhin, ne? Ja. Mit dem Universum, was Ideen verteilt irgendwie.
Genau.
Aber fand ich gut. Und dann dieses Ding fand ich noch toll. Es geht nicht um Perfektion. Perfektion ist langweilig. Die Ränder sind das, was wirklich interessant ist. Das Werk selbst sagt uns, wo die Reise hingeht. Blende alles andere aus. Arbeite nach dem Besten deiner Möglichkeiten. Niemand als der Künstler versteht, was notwendig ist, um das Ziel erreichen zu können. Finde ich super.
Ich finde es auch super, ja. Ich versuche das ja auch zu praktizieren. Also,
ja.
Ich meine, ich versuche das wirklich jetzt schon. Und ich finde es ehrlich gesagt aber auch ganz schön hart. Also ich muss sagen, das ist jetzt nicht irgendwie so einfach nur eine Butterkernfahrt. Also es ist schon stellenweise einfach auch derb heftig. Du machst das, du nimmst die Musik auf, von der du, die du selber wirklich gut findest, du schreibst die Geschichten, von denen du sagst, das ist geil und ich finde, so muss es sein. Du malst die Bilder, die, wo du sagst, ja, Mann, das möchte ich gerne Leuten zeigen. Und natürlich findest du irgendjemanden, der dir sagt, was das für eine Scheiße ist. Ne? Natürlich, das ist so logisch. Jedes Mal. Jedes verfickte Mal. Und das ist auch überhaupt nicht nur lustig. Also, und selbst wenn du dann halt nach außen so tust, als wäre das völlig easy und klar machst du dein Ding und du lässt dich überhaupt nicht beirren von einem oder so, es ist trotzdem nicht leicht, das durchzuhalten. Also, das ist also nicht der, ich finde nicht, dass es der Fahrplan ins Happy Land ist, so, was der Rick Rubin hier so, obwohl das manchmal bei ihm so klingt. Und da bin ich auch wieder so ein bisschen sarkastisch. Dann denke ich so, ja, es ginge auch leichter, Alter. Also,
ja, ich sag mal so, ne, und ich bin. Also ich mache ja gerade relativ wenig Kunst. Mhm. Also ne, klar, ich reproduziere bei unseren Konzerten die Kunst, die wir vor einiger Zeit gemacht haben, ne, Songs geschrieben und so weiter. Und das führe ich auf. Aber ich arbeite wenig an tatsächlich neuer Kunst. Mhm. So, ne? Ist irgendwie gerade nicht die Zeit, wie auch immer. Und von daher kann ich mit so Sätzen viel leichter umgehen.
Ja, den Verdacht habe ich auch. Weil,
ja, genau. Ja. Also ich lege die Karten jetzt auf den Tisch, ne? weil ich gerade gar nicht mich daran messen muss. Ja. Sondern irgendwie denke, ja, das drückt genau das aus, warum ich Kunst so liebe und was ich in Kunst und in Künstlern suche. Ja. Schön, hast du super ausgedrückt. Ach, welchen Film gucke ich jetzt?
Genau. Ja. Aber
also ich gebe zu, ne, das ist die, als Konsument kannst du Rick Rubin viel leichter hören als Künstler.
Ja, weil du als Konsument immer mit den Leuten zu tun hast, die es halt dann auch geschafft haben. Bei denen das funktioniert. Genau. Ja. Und du sagst, siehst du es ja. Das ist so wie beim Heilungsgottesdienst, wo du die drei Leute mit den Ohrenschmerzen und so, wo du sagst, oh Gott, ist so gut, ne? Aber die drei Rollifahrer, die fahren halt wieder nach Hause. Und dann sagst du, ja, komm das nächste Mal wieder. Du musst nur glauben. Das ist so ein bisschen so, also klar kann man sich an den Erfolgen orientieren und sagen, es funktioniert. Also ich seh das halt aus der Praxis. Also,
Also von daher, ich wollte damit dir quasi zustimmen. Mhm. Ich glaube das sofort. Und wenn ich dran denke, als wir noch sehr intensiv an neuen Songs für neue Alben und sowas gearbeitet haben mit Super 2, das war auch manchmal oder ganz schön oft ganz schön hart. Und so, dass man, das klingt bei Rick Rubin ja so, als ob die Idee, die fliegt dann an, die kommt so angeflogen. Ja. Und wenn du ein offenes Herz hast, dann fällt sie da rein.
Genau.
Und dann geht das Weizenkorn auf. Mhm. Und es braucht jetzt gar nicht lange. Dann plötzlich ist sie da und du schreibst das auf und du hast das Meisterwerk vor dir liegen. Ja. So. Aber also das ist natürlich Bullshit. Also, also
das sagt er so natürlich Situation, so auch wieder nicht. Das ist,
nee, sagt er auch sagt nicht. So ist ja klar.
Klar, aber,
aber das ist die Vorstellung, die man dann irgendwie kriegt. Mhm. Und dann sagt man, Idee komme oder was weiß ich was.
Hallo Universum, ich bin offen.
Ja, genau.
Kannst mir jetzt schicken, wenn du soweit bist.
Aber ganz oft kommt da halt nichts und du arbeitest hart und das gehört auch dazu. Ja. Und es klingt nicht so blumig, wie es in der Erklärung klingt. Mhm. Und trotzdem finde ich, die Erklärung ist ein guter Mythos, in dem man Künstler sein kann. Weißt du, was ich meine? Also, das schließt nicht die harte Arbeit aus. Mhm. Das schließt nicht aus, dass man eine Schreibblockade hat. Das schließt nicht aus, dass da anscheinend keine Ideen angeflattert kommen. Und es ist trotzdem der Glaube daran, dass das was Großes ist, was man tut, woran man teilhat. So, und ich finde, das motiviert dann doch wieder. So, also ich glaube, deswegen gefällt mir das, weil es sozusagen, also wenn du es, wie gesagt, als Erfolgsrezept liest, dann muss dich das frustrieren. Mhm. Aber wenn du es nicht als Erfolgsrezept liest, sondern als ein Mythos, als ein Narrativ, in dem du Künstler bist, was dich als Künstler aufwertet, stark macht, dir eine Perspektive geben möchte, dir den Glauben an das geben möchte, was du da tust, da denke ich, das ist schon stark. Das ist schon großartig. Und wie gesagt, all das Klein-Klein kommt dann halt doch auch mit dazu.
Ja, genau. Genau, ich schließe auch meinen Frieden damit, wenn ich es eben nicht als Erfolgsrezept verstehe, sondern als eine Möglichkeit, sehr bei sich selbst zu sein und zu bleiben. Also sich selbst treu zu sein. Und darin irgendwie auch eine Form von Zufriedenheit und Glück zu finden, dass man eben sich nicht verbiegt für andere Leute, sondern sich an dem orientiert, was man in sich selbst findet. So, ne? Das finde ich tatsächlich gut. Also, und da muss der Erfolg nicht Teil davon sein, sondern der Erfolg ist dann tatsächlich das, dass man es hinbekommt, bei sich selbst zu bleiben. Und das klingt auch ein bisschen, klingt ein bisschen esoterisch, gebe ich zu. Aber ich würde sagen, das erlebe ich als Künstler. Also deshalb mache ich den Beruf. Ja. Ich könnte ja auch aufhören damit. Ich könnte ja auch aufhören. Also ich kann ja auch. Genau. Ich habe eine Stelle als Deutschlehrer angeboten bekommen, zum Beispiel in Marburg.
Ja.
Könnte ich ja machen.
Ja. Ja.
Oder Busfahren geht auch. Also Schulbus oder so.
Ja.
Ist ja kein Problem. Also könnte ich ja machen. Ne? Will ich ja, ja nicht.
Genau.
Okay, warum will ich das nicht? Nee, weil mir das dann schon doch so viel Zufriedenheit beschert, dass ich das dann doch gerne machen möchte, trotz aller auch Nachteile, die das so mit sich bringen.
Ja.
Und so gesehen finde ich ihn da tatsächlich ermutigend, ja.
Ja, das finde ich halt auch. Also, wie gesagt, wenn man das alles zu ernst nimmt, im Sinne von Fundamentalismus, sage ich jetzt mal, jetzt, wir werden alle Rick Rubin jünger und jedes Wort, was er sagt, er hat seine Sandale ausgezogen, weißt du, lass uns alle die Sandale ausziehen. Dann wird der Rick Rubin sich umdrehen und sagen, ihr spinnt ja, oder ja. Forrest Gump joggend hinterherrennen oder so. Ne? Mhm. Dann weiß der gar nicht, wo die Leute plötzlich herkommen, die da hinter ihm herlaufen, so,
ja,
ne?
Ja.
Weil das nicht seine Welt ist, so, das, und so verstehe ich eben auch Rick Rubin nicht, dass er da irgendwie eine neue Religion gründen will, sondern er gibt das weiter, was ihm hilft, das zu tun, was er tut, und ich finde, darin kann man sich als Künstler ganz gut bergen. Mhm. So, das ist die Stärke davon. Wenn man es zu ernst nimmt und zu wortwörtlich, zu fundamentalistisch versteht, ja, dann bist du mit jedem Kalenderspruch verloren. Ja. Weißt du? Also.
Ja. Die Stelle, die mich an dem Gespräch so fasziniert hat, war, der Jay Shetty sagt an einer Stelle, dass er als junger Mann einen Mönch kennengelernt hat. Ich nehme an, einen hinduistischen Mönch. Der hat ihn vollkommen fasziniert. Und er ist ihm hinterhergereist eine Zeit lang. Und dann hat er auch tatsächlich mal 3 Jahre lang als Mönch gelebt.
Ja.
Und dann reden sie darüber, was es bedeutet, ein Mönch zu sein. Und dann sagt der Rick Rubin an einer Stelle so ein bisschen scherzhaft, ja, du kannst kein schlechter Mönch sein. Du kannst entweder ein Mönch sein oder eben kein Mönch sein. Ne? Und genauso kannst du eben auch kein schlechter Schön. Künstler sein. Du kannst entweder nur ein Künstler sein oder eben kein Künstler sein. Aber du kannst nicht ein schlechter Künstler sein. Und dann merkt man halt, dass er eben über eine Art zu leben spricht. Ne? Nicht über etwas, was man sehr gut beherrscht oder so. Über Techniken, die man gelernt hat oder so. Sondern es redet über eine Lebenseinstellung. Und entweder folgst du der oder du folgst der eben nicht. Und das kannst du dich entscheiden. Aber die Entscheidung muss man dann halt treffen, wenn man sich damit beschäftigt mit dem Thema, muss man sich entscheiden, willst du es oder willst du es nicht? Entweder du machst es oder du machst es nicht.
Kann man es entscheiden?
Ja,
oder?
Man kann es entscheiden, aber man muss entweder man macht es oder man macht es eben nicht.
Ja, genau. Aber das ist der Witz, ne? Bei dem klingt schon immer auch sowas Prädestinatives durch irgendwie, ne? So eine Strippe, die das Universum zieht und so, ja. Ne? Irgendwie, damit habe ich dann ein Problem.
Ja, aber ich höre das, als eine ganz freie Entscheidung, die jeder Mensch treffen kann.
Ja, also jetzt, wenn du es so formulierst, ja auch. Das wäre ja auch mein Ding. Mhm. Und dann klingt es bei ihm aber durchaus auch so, dass die Dinge irgendwie auch festgelegt sind. Ne? Dass man weiß nicht, wo die Ideen herkommen. Also es hat sowas Vorbestimmtes.
Ich habe eher den Eindruck, dass er davon ausgeht, dass du dich entweder einklinken kannst oder nicht.
Ja. Okay. Okay.
Das ist also, uns umgibt die Matrix oder was weiß ich, was es umgibt. Und du kannst da entweder dich einklinken oder dich dafür öffnen, ja. Oder du lässt es halt bleiben. Also so verstehe ich ihn schon, dass jeder Mensch eben einfach die Freiheit hat. Und er ist ein Mensch, der darum bemüht ist, jeden Tag sich da einzuklinken, um sich zu öffnen. Ja. Der hört in sich rein, was passiert in mir, was passiert um mich rum und so. Und das würde er halt als Devise ausgeben, wenn du das machst, geht's dir besser. Das ist, glaube ich, die Message.
Ja gut, das ist ja sozusagen ein spirituelles Leben.
Ja, ne? Genau,
du,
richtig.
Ne, ob du es nun Gott, Christus, Universum, Allah oder wie auch immer nennst, du führst ein spirituelles Leben. Du glaubst, dass es mehr gibt als nur das, was du siehst.
Ja.
So, und versuchst dich in das einzuklinken. So, und genau, alles klar. Ja, gut, dann kann ich das wieder gut nachvollziehen. Ich finde, so manche Sätze hatten sowas Ferngesteuertes irgendwie.
Ja.
Oder klang so danach. Aber da wäre ich ja dann wieder voll mit dabei, weil ich sozusagen natürlich, das einer der Gründe ist, warum ich ein gläubiger Mensch bin, warum ich mir irgendwelche spirituellen, geistlichen Dinge angewöhne, Übungen mache, weil ich mich danach sehne.
Ja, genau. Ich denke, dass ihr da ganz einig werdet, so wie ich ihn verstehe.
Ja, genau. Also nicht, weil ich irgendwie damit versuche, das Universum zu bestechen, sondern weil ich mich danach sehne, mich einzuklinken in das, was passiert. Mhm. So, und da bin ich dann völlig dabei.
Ja.
Und ob man nun schwingt oder nicht, ist dann auch nicht immer in der eigenen Hand.
Ja.
Ob die Idee in dein Herz fällt oder du die Stimme hörst, der Dornbusch brennt, ist dann nicht in deiner Hand. So. Und das ist auch okay. Ne? Es muss nicht immer der brennende Dornbusch sein, will ich damit sagen, ne? Sondern es gibt auch ganz normalen Alltag, der nichts mit all solchen Dingen zu tun hat. Oder die Momente, wo du vor der Schreibmaschine sitzt oder vor dem Computer und das Blatt bleibt leer und es ist gähnend und das lacht dich aus. Und das gehört alles da auch dazu.
Ja.
Aber verlink mal dieses lange Gespräch, weil das lohnt sich wirklich.
Ja,
Das mal sich anzuhören.
Setze ich in die Shownotes. Außerdem muss ich mir nochmal anschauen. Ich glaube, man kann solche Sammlungen, die ich angelegt habe auf meinem Instagram-Account, kann man, glaube ich, auch öffentlich machen. Ich muss mal rausfinden, ob ich die vielleicht für Cobains Erben, ob ich die Sammlung öffentlich machen kann. Ich kenne mich leider mit Instagram gar nicht so gut aus. Ich mache das seit ein paar Jahren, aber ich raff das immer noch nicht alles.
Ja.
Aber wenn das so ist, dann könntet ihr bei dem Instagram-Account von Cobains Erben vorbeischauen und gucken, ob ihr da die Sammlung dieser ganzen Clips und Reels findet, die ich da zusammengestellt habe von Rick Rubin. Aber das Gespräch werde ich in den Shownotes verlinken, dieses lange Gespräch.
Ja. Aber sag nochmal, Gofi, jetzt, weil ich jetzt sozusagen ja wie bekannt quasi aus der zumindest gerade, wo ich nicht in dollen künstlerischen Prozessen stecke und wo ich mein Einkommen eben mit einem normalen Job generiere und so. Also ich will gar nicht sagen, dass ich jetzt komplett unkünstlerisch tätig bin. Ich finde, Hossa Talk und Cobains Erben, haben wir immer wieder gesagt, sind auch auf ihre Weise Kunstprojekte. Ja, so. Ja. Aber trotzdem, es ist noch was anderes, als wenn ich vor einer Leinwand stehe und die befüllen möchte, mhm, oder wenn ich oder ob ich an einem Roman schreibe oder an einem Song oder so. Und von daher, jetzt, ich finde, du solltest das letzte Wort haben. Ne? Wir sind jetzt ja in Richtung Ende. Ja. Und deswegen an dich nochmal so die Frage, wenn du, also weil du jetzt ja auch stark gemacht hast, dass dir das erstmal übel aufgestoßen ist, mhm, oder dich frustriert hast, weil du gedacht hast, naja, der hat gut reden.
Ja.
So.
Ja.
Was nimmst du denn jetzt für dich als Künstler in deiner Arbeit mit den leeren Blättern vor dir?
Ja.
Was nimmst du da mit oder nicht mit? Weil Poesiealbumsprüche braucht keiner von
uns. Nee, das stimmt. Aber was mich wirklich überzeugt hat, war die Aussage, was ich auch vorgespielt habe, dieses kurze Stück da vorhin, dass es ein Akt der Hingabe und der Liebe ist. Sei es Gott oder seien es die Mitmenschen oder so, aber dass man etwas gibt, dass es eine gebende, eine freundliche Haltung ist. Und dass es eine der Hauptmotive ist, auch kreativ zu sein. Das finde ich überzeugend, muss ich sagen. Ja. Obwohl ich ganz genau weiß, dass das echt auch hartes Brot ist. Also ich habe dabei auch an meine ganze Lebensgeschichte gedacht. Ich habe dann die letzten 10 Jahre gedacht, die wirklich, wirklich hart waren. Ne? Also ja, ich habe in Zeiten Kunst gemacht, in denen es uns als Familie absolut beschissen ging. Und die Tatsache, mich für dieses Familienleben zu entscheiden und mich für meine Kunst zu entscheiden, passierte, habe ich gemerkt heute, beides aus demselben Beweggrund heraus. Nämlich, weil ich gedacht habe, das ist einfach das Richtige. Und die Motivation war Liebe und Hingabe für andere Leute. Ne?
Ja.
Um das Gute zu bewirken und um das Gute zu bewerkstelligen. Und das finde ich ein ziemlich starkes Motiv dafür, auch Kunst zu machen, muss ich sagen. Und
ja, total.
Eben nicht zu gucken, was ist erfolgreich, was kommt gut an, was könnte man kaufen oder so. Das ist, und da fühle ich mich von dem Guru, fühle ich mich da in der richtigen Weise motiviert, ne?
Ja.
Weil ich kenne die Situation, dass ich irgendwo mal in der Ecke stehe und mich frage, ob ich eigentlich vollkommen bescheuert bin.
Ja.
Wie lange ich das überhaupt noch durchhalten will und ob das nicht alles einfach nur ein riesiger Fuck-up ist. Also das kenne ich schon. Und ja, aber das fand ich irgendwie sehr, sehr motivierend, zu denken, nee, das ist schon das Richtige, das ist gut, das trägt zum großen Ganzen etwas Gutes bei. So, das nehme ich mit.
Also, ja, fantastisch. Ja. Fantastisch. Und die Vögel stimmen dir im Hintergrund zu.
Hast du gehört, ne?
Sie singen das Lob auf die Kunst. Ja. Und sagen, ja, Herr Müller, du bist auf dem rechten Weg.
Genau.
Ja, das ist schön.
Die Engel singen schon.
Aber Goofy, mir ist jetzt doch noch ganz kurz eine kleine Geschichte eingefallen, die ich letzte Woche erlebt habe, die ich dir noch unbedingt erzählen muss, weil die irgendwie auf eine Weise auch dazu passt. Letzte Woche war Jolene mal wieder bei uns zu Hause.
Schön.
Ne? Meine Tochter Jolene, die hat gerade ein Auslandssemester gemacht in Krakau und war dann in Lissabon, Urlaub gemacht da und kam auf dem Rückweg hier bei uns vorbei, um dann wieder nach Göttingen weiterzuziehen, wo sie ja studiert. Mhm. So. Und wir hatten einen schönen Abend als ganze Familie, alle vier zusammen. Ich habe lecker Lachs gekocht, so alles schön. Wir haben nett schön viel Wein getrunken, also es floss tatsächlich eine ganze Menge Wein. Und Und wir haben uns echt tief unterhalten. Also so auch, wir haben den Kindern davon erzählt, Julia und ich, wie wir uns kennengelernt haben, die ganze Geschichte, da kannten die auch ganz viel von noch nicht. Die haben sich an ein paar Stellen auch ein bisschen so geöffnet. Also es war so ein sich öffnender Abend. Ne? So Herzen wurden miteinander geteilt und das hatte was ganz Schönes. Und das Ganze endete dann, und deswegen passt das irgendwie zu unserem Thema, dass wir hörten irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Musik über so eine Box und irgendwelche Playlists, genau, auf Spotify, genau, ja. So. Und die Kinder übernahmen das dann plötzlich und spielten und fingen plötzlich an, super zwei Songs zu spielen.
Wie krass.
Und ich dachte erst, die wollen mich veräppeln, aber die sangen die dann ganz begeistert mit. Und ich war total überrascht, dass die Texte kennen. Ja. Weil ich immer ein bisschen das Gefühl hatte, ja, meine Kinder, die haben sich nie so wirklich für meine Kunst interessiert. Ja. So, und ich habe immer auch sie nicht damit bedrängt oder so. Ja, die waren mal auf ein paar Konzerten und so. Und die spielten dann ein nach dem, und zwar nicht nur die Klassiker Terminator, Mr. Pharaoh oder so, sondern dann auch so Sachen wie Rainer und irgendwelche schon obskureren Super 2 Nummern und sangen die plötzlich aus vollem Hals mit, und wir hatten dann, und das Ganze endete in so einer anderthalbstündigen Super 2 wir singen und tanzen Party.
Unglaublich.
Ja, wirklich unglaublich. Und das war so ein Augenblick. Ich meine, für den kann ich mir nichts kaufen. Ja. So. Aber ich meine, das war ein Moment für die Ewigkeit.
Ja, total.
Ich meine, da gehen deine Kinder auf deine Songs ab, wo du immer gedacht hast, ja, die haben die irgendwie mitbekommen, aber die haben die nie gefeiert. Mhm. So. Und in diesem Augenblick hat deine Kunst, also meine Kunst, plötzlich was erreicht, was ich gar nicht gedacht hätte, dass sie das erreicht hat. So. In meinen Kindern lebt das weiter und sie singen das und wir singen es gemeinsam und lachen auch drüber und machen uns auch lustig drüber. Ja. Und gleichzeitig ist es aber auch ein großer Moment für den Künstlerpapa.
Ja, klar, ja.
Dass der irgendwie denkt, okay. Also ich meine, umsonst war das ja natürlich nie. Aber in dem Augenblick hat das eine ganz andere Art von Wert plötzlich bekommen. In diesen anderthalb Stunden oder 60 Minuten hat das irgendwie eine eigene Art von Wert bekommen. Ja. Weißt du, was ich meine?
Ja, total. Und ich erinnere mich an eine Gesprächssituation, die ich auch heute gehört habe, bei Rick Rubin. Da nennt er das vollkommen unironisch magisch. Genauso im Moment.
Aha. Ja.
Und er meint das, glaube ich, nicht irgendwie im übertragenen Sinn. Er meint das auch nicht im Sinne von Zauberei, aber er meint von irgendwas Mystischem, was da passiert, was ihm immer wieder passiert, wo er auch jedes Mal davon wieder total begeistert und überfordert ist. Wenn er in irgendeinem öffentlichen Ort sitzt und plötzlich läuft ein Lied, was er mal produziert hat, es berührt ihn jedes Mal ganz tief und er denkt, ja stimmt, das ist ja in der Welt, das ist jetzt ja da, das kann man jetzt ja treffen. Und diese Leute, die kennen das jetzt ja irgendwie oder hören das jetzt. Und das ist genau das, was du beschreibst, würde er mit Sicherheit als was Magisches bezeichnen. Was wirklich was Großartiges, was total Besonderes. Ja. Genau. Das ist mega. Das ist echt schön.
Schön,
ja,
ne?
Das ist wunderschön, echt.
Ja, das war echt, deswegen, das wollte ich dir gerne noch erzählen, toll. Weil das so, ja, weil das einfach irgendwie ein schöner Moment in der eigenen Legacy ist irgendwie.
Ja.
So.
Ja. Ja, das ist echt toll. Und das ist natürlich auch, ja genau, wenn man dann darüber nachdenkt, du setzt so viele Sachen so in die Welt raus, Geschichten, Lieder, Bilder, und die haben so ihre Begegnungen mit Menschen und Menschen ihre Begegnungen mit ihnen und so, und das ist dann irgendwie echt was Großartiges, ne? Dass man daran irgendwie beteiligt sein darf, ist fantastisch.
Ja, Und es ist so witzig, ich meine, ne, wir machen ja Comedy und so und uns geht das dann immer mal wieder so, dass uns irgendwelche Leute, bei denen wir spielen, Wohnzimmerkonzerte machen und ich meine, unsere goldenen Tage sind ja vorbei, aber gerade neulich waren wir dann bei ganz netten Leuten, die dann so erzählen, wie so Running Gags gibt, die aus irgendwelchen Sätzen in irgendwelchen Comedy-Nummern auch von unseren CDs entstehen. Irgendjemand kommt zur Tür rein und sagt, oh, und schwupp bin ich drin. Und das ist ein Zitat. Ja. Ne? Und alle lachen sich kaputt, weil sie genau wissen, wo es herkommt. Ja. Und ich meine, wenn dir dann sowas erzählt wirst, irgendwie 20 Jahre später, ja, ne? Das ist vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren fast, vor fast 25 Jahren aufgenommen worden. So. Und 25 Jahre später erzählen dir die, dass die zur Tür bei jemandem reinkommen und sagen, und schwupp bin ich drin. So, und ich meine, also ich meine, wie gesagt, das ist jetzt nicht Dostojewski, aber es ist ein schöner Moment für dich als Künstler, als der was erschaffen hat, wo du merkst, okay, das resoniert noch nach 25 Jahren. Auch wenn es nicht Bono ist. Oder Rick Rubin. Auf einer viel kleineren Ebene und trotzdem hat es seine Resonanz.
Ja, stimmt.
Und es lebt. Ja. So. Ja. Und es ist noch nicht mal wahnsinnig tief, sondern nur eine Comedy.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Genau.
So. Also irgendwie das macht mich dann schon auch ein bisschen demütig und gibt mir auch den Glauben daran, dass das, was man macht, eben nicht ja, nur halt irgendein Stück ist, sondern dass das seine Wege finden kann und resonieren kann mit Menschen und die das weitertragen und du kriegst davon vielleicht überhaupt nichts mit und trotzdem resoniert es und geht seinen Weg und darum geht's ja eigentlich irgendwie, auch wenn wir alle gerne berühmt würden.
Ja. So, ne? Das ist schön. Tja, liebe FreundInnen, und wenn ihr magische Momente mit mir und dem Marco oder dem Micha erleben wollt oder nur mit mir, dann schaut bei meinem Termin vorbei, bei goofy-miller.de auf der Webseite, da steht das alles, wo ihr mich treffen könnt. Ich wollte es nur mal kurz erwähnen, ne? Weil ich es am Anfang in Erinnerung rufen wollte ich gerade nochmal.
Ja, und das ist auch völlig richtig, dass du das tust, weil ich bin ganz sicher, dass bei diesen Abenden einige magische Momente kommen. War denn, weil wir beim letzten Mal kurz drüber gesprochen haben, war denn Bokopano
toll? Oh, die Bokopano-Session, ja, die war schön. Ja, die war schön.
Ja?
Vor allen Dingen wirklich Monjana Jorle, das ist ja Rose und Manu Steinhoff, die machen so Afro-Pop, ne? Ist absolut so hörenswert, ey. Das ist, wenn ihr die irgendwo mal seht, hören könnt, es lohnt sich. Es ist wirklich ganz, ganz großes Kino. Wirklich. Absolut fantastische Musik. Wirklich.
Ah, schön.
Wirklich fantastisch. Monjana Jorle. Genau.
Ich musste ja meinen Keller aufräumen.
Ja, ich hoffe, du warst erfolgreich.
Wir waren sehr erfolgreich. Gut. Und ich hätte auch noch ins Auto steigen können, aber ehrlich gesagt, ich hatte keinen Bock mehr.
Nö, das verstehe ich.
Und,
also, die 100 Kilometer muss man sich dann schon überlegen, ob man die fährt oder nicht fährt. Das ist schon echt eine Strecke. Nö, das verstehe ich total. Ja. Nee, es war cool. Ich habe viel getrunken und viel geredet. Der Andi Gerhard war da. Hallo Andi, liebe Grüße.
Ach. Schön,
super. Genau, es war echt schön. Ja, mein Lieber, was sagen wir dem Tod?
Ja, nicht heute. Nee. Wir sagen ihm, hör mal Rick Rubin zu, der weiß, wie es geht.
Genau, mach mal was Gutes, du.
Mach mal was Schönes, Alter. Hör mal auf, so rumzustecken.
Okay, liebe Leute, macht es gut. Bis in 2 Wochen. Das Thema kennen wir noch nicht, aber wir sagen es euch dann rechtzeitig.
Das Universum wird uns das Thema geben.
Wir haben alle Antennen offen, ja.
Ja.
Bis dann.
Bye, bye. Ciao. Tschüssi.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.